hörst den Hormon Reset Podcast, der Podcast für alle Frauen, die ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Zyklusproblemen, PMS, Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen oder Gewichtszunahme. Ich bin Hormoncoach Rabea Kies und zeige dir, wie du gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil dich und deine Hormone wieder glücklich machst. Manuel, schön, dass du heute bei uns bist, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Magst du dich bitte kurz vorstellen und erzählen, was dich eigentlich dazu bewegt hat, dich so leidenschaftlich mit dem Thema Epigenetik und funktioneller Medizin zu beschäftigen? Ich glaube, da können wir erstmal starten, um überhaupt dich auch ein bisschen kennenzulernen und vielleicht auch so deine Evolution ein bisschen nachvollziehen zu können. Denn du hast ja eigentlich klassisch Medizin studiert und befasst dich jetzt eher mit der funktionellen, komplementären Medizin, Epigenetik. Nimm uns da mal mit auf deine Reise.
Ja, also mein Name ist Manuel Wurzler, bin Arzt, bin ein bisschen anders aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker und die haben nie was anderes gelernt. Die haben damals schon mit 40 Jahren damals die Heilpraktikerschule besucht, mit, ich glaube, 23 Jahren und haben das dann so durchgezogen. Und ich bin einfach anders aufgewachsen tatsächlich. Meine beiden Eltern haben mir immer beigebracht, was ist gesunde Ernährung, was ist Entgiftung, wie kann ich meinen Körper gesund erhalten, wie kann ich präventiv gesund bleiben, aber auch, wenn ich schon krank bin, was kann ich tun? Also, welche Allergien, wie kann ich Allergien behandeln, wie kann ich chronische Erkrankungen behandeln? Ich bin so aufgewachsen und hatte mir aber dann damals gedacht, ich möchte auch mal die andere Seite noch mal kennenlernen, die klassische schulmedizinische Seite. Und habe Medizin studiert und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich dort eigentlich nur lerne, wie Symptome behandelt werden. Und die tiefer liegende Ursache wurde mir auch im Studium nicht erklärt. Wie entsteht denn eine chronische Erkrankung wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa? Wie entsteht denn ein chronisches Erschöpfungssyndrom, Müdigkeitssyndrom? Ja? Warum funktionieren unsere Mitochondrien nicht mehr gescheit? Und stattdessen Symptome gelernt und die Therapie dazu, meistens dann irgendwelche Medikamente. Aber nicht die dahinterliegende Ursache, wie man die therapieren könnte. Und ich hatte das ja schon mitbekommen von meinen Eltern, dann habe ich gesagt, okay, ich muss mir das Ganze ein bisschen anders anschauen. Ich bin dann während des Studiums ein bisschen mehr auf die psychologische Schiene noch gegangen, habe eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, weil das Studium mir so ein bisschen langweilig, für mich langweilig war. Habe viel an mir selbst gearbeitet, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und habe dann für mich erkannt, okay, die ganzen Sachen, die gehören eigentlich alle zusammen, ja, klassisch Körper, Geist und Seele. Aber mir war nicht klar, inwieweit eigentlich unser Lebensstil wirklich Einfluss nimmt auf unsere Gesundheit und vor allem präventiv. Und das sagt man immer so, jeder weiß das, aber wie das Ganze physiologisch stattfindet und auf genetischer, auf epigenetischer Ebene, das habe ich mir dann so Mitte 20 angeschaut und bin dann auf die Epigenetik gestoßen, plus auf die funktionelle Medizin. Und funktionelle Medizin kommt viel aus Amerika rübergeschwappt, wo man sich halt genau anguckt, wie sind die physiologischen Vorgänge, wie kann ich sie beeinflussen und aber auch, was könnten Gründe sein, warum man überhaupt auf lange Sicht krank wird. Und das verbunden mit der Wissenschaft der Epigenetik ist halt super spannend, ja.
Du hast es jetzt schon an ein, zwei Stellen mal gesagt, dass es dir nicht gereicht hat, Symptome zu behandeln, wie es so in der klassischen Medizin gemacht wird, dass es so wichtig ist, nach der Ursache zu forschen. Warum ist denn das so wichtig, dass wir die Ursachen kennen, warum es uns nicht gut geht oder die Ursachen kennen für bestimmte Erkrankungen?
Wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, wo wir so unfassbar vielen Stressfaktoren ausgesetzt sind um uns herum. Und diesen Stressfaktoren oder diese Stressfaktoren dürfen wir kennen und lernen, dass sie uns auf lange Sicht in der Welt, in der wir heutzutage leben, krank machen. Man muss sich das mal anschauen, wenn man Urvölker sich im Urwald anschaut, die nicht so viel Kontakt oder weit noch tief im Urwald leben. Die haben keine chronischen Erkrankungen. Die haben nur Infektionserkrankungen. Die haben teilweise keinen Krebs. Die haben keine Autoimmunerkrankungen. Und wir haben selber auch einen Film gedreht mit dem Urvolk. Und erst wenn das Urvolk das Essen isst von unserer westlichen Welt, wenn sie in die Städte kommen in unserer westlichen Welt, die mit bestimmten Umweltgiften belastet sind, wie Schwermetallen, die haben wir auch damals getestet, Mikroplastik und anderen Dingen, der ganze Zuckerkonsum, weiterverarbeitete Lebensmittel, dann werden die Leute plötzlich auf lange Sicht krank. Und hier dürfen wir halt feststellen, dass unser Lebensstil uns so chemisch, ja, so viel Stressfaktoren schickt. Dafür ist unser Körper nicht mehr gemacht. Und wir dürfen wieder lernen, back to nature zu kommen und zu lernen, was ist für uns wirklich gesund und wie können wir uns in der Welt, in der wir heutzutage leben, einigermaßen gesund erhalten. Und ich sage einigermaßen, weil es wirklich schwierig wird. Auf unterschiedlichsten Ebenen, auch auf der Hormonebene zum Beispiel, ja.
Genau, und damit schlagen wir eigentlich auch einen schönen Übergang zur Epigenetik, also welchen Einfluss sozusagen wir auch auf unsere Gene nehmen können. Vielleicht beschreibst du uns mal, weil das ist ja nun mal das Feld, mit dem du dich am stärksten beschäftigst, was genau ist eigentlich Epigenetik, bevor wir dann auch so ein bisschen in die mehr praktische Umsetzung gehen, was das denn für uns bedeuten könnte, so ein Lebensstil, der tatsächlich auch positiv auf unsere Gesundheit und auf unsere Gene einzahlt.
Also, lange haben wir geglaubt, wenn wir unsere Gene alle kennen, das war so 2002 der Fall, 2003 durch das Human-Genom-Projekt, da wurden komplett einmal das menschliche Genom entschlüsselt. Und da war es dann so weit, dass man gesagt hat, okay, man kennt alle Gene, wir haben so circa 22.000 bis 25.000 Gene. Und wir könnten jetzt halt alle Erkrankungen heilen, wir könnten alles Mögliche schaffen. Und es war dann nicht so. Und die ganzen erhofften Antworten, die man sich eigentlich gewünscht hatte, sind ausgeblieben. Und es gibt einen Mechanismus um die Gene herum, ein Proteingerüst, das unsere Gene steuert. Und das ist das Epigenom. Und das Epigenom ist flexibel. Das heißt, es schaltet Gene an und aus, es dimmt Gene, vermehrt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt dieses Gen, wenn öfter, dann wird das öfter abgelesen und daraus entsteht am Ende ein Protein. Das heißt, unser Blueprint ist in jeder einzelnen Zelle in unserem Körper, das ist unsere DNA. Auf der DNA sind 1,5% Gene und wenn ein Gen abgelesen wird, dann entsteht daraus ein Protein, was wir in unserem Körper benötigen. Und dieses Signal kommt aber entweder außerhalb der Zelle oder innerhalb der Zelle und gibt der Zelle das Signal, ich brauche dieses und jenes Gen, das muss jetzt abgelesen werden und entsteht daraus dieses Protein. Als Beispiel Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse produziert Verdauungsenzyme. Und diese Verdauungsenzyme, der Körper bekommt das Signal und die Bauchspeicheldrüse produziert dann Verdauungsenzyme. Und die Information liegt halt auf den gewissen Genen. Genau. Und dieses Epigenom ist durch unseren Lebensstil beeinflussbar. Also manche Teile sind fix in der Zelle, aber manche Teile sind beeinflussbar. Und beeinflussbar halt durch unterschiedliche Faktoren. Von Nahrung bis Bewegung, bis soziale Interaktion, bis Sonne, Umweltgifte. Und aber auch unsere Psyche, unsere Emotionen, unsere Gedanken. Stress, chronischer Stress hat einen ganz, ganz großen Einfluss aufs Epigenom. Und aber auch Dinge, die wir eventuell von unseren Vorfahren schon mitbekommen haben oder während des Lebens erlebt haben, verändern das Epigenom. Ja.
Jetzt hast du ja gerade auch ein neues Buch rausgebracht mit dem spannenden Titel Gute Gene einschalten, schlechte Gene ausschalten. Das klingt ja fast schon wie so ein Superpower-Schalter, ne, den wir alle gerne hätten. Einfach Schalter drücken und schon sind die Gene eingeschaltet, die dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass wir gesund sind, dass wir eben keine chronischen Krankheiten erleiden, dass wir gesund alt werden. Ist es wirklich so einfach?
Der Titel ist sehr plakativ, definitiv, ja. Aber es gibt
Aber im
mittlerweile.
Grunde finde ich ihn, er ist plakativ, aber die Grundaussage, die Grundbotschaft ist wichtig und wahr.
Ja.
Und deswegen lass uns vielleicht das mal so ein bisschen relativieren. Also inwieweit haben wir wirklich Einfluss? Gibt es da Prozentzahlen? Wie weit die Gene, wie weit der Lebensstil Einfluss nimmt?
Also über 70% der über 70% können wir über unseren Lebensstil beeinflussen. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und 30% sind höchstens Gene, wenn nicht noch viel weniger. Da darf man unterscheiden. Es gibt natürlich genetische Erkrankungen seit der Geburt, die natürlich einen riesengroßen Einfluss haben. Ja, die müssen wir ein bisschen ausklammern. Das sind aber unter 1% der Erkrankungen. Die anderen Erkrankungen haben teilweise eine genetische Prädisposition. Das heißt, der Lebensstil kann diese Prädisposition anschalten. Oder wir haben auch genetische SNPs, das sind sogenannte Single-Nukleotid-Polymorphismen, die auch auf lange Sicht einen großen Unterschied machen. Als Beispiel, haben wir Gene, die uns, also es gibt die Phase 1 und die Phase 2 der Leberentgiftung und, oder allgemein der Entgiftung. Und da können wir genetische SNPs haben, dass wir eventuell ein guter oder ein schlechter Entgifter sind. Und das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, auf lange Sicht gesehen. Weil wenn wir schlecht entgiften, lagern wir mehr Gifte an und können dann aufgrund dieser Gifte chronische Erkrankungen erleiden oder eine Autoimmunerkrankung und so weiter. Und wenn man diese Dinge kennt auf der genetischen Ebene, aber diese Dinge kennt auf Lebensstilebene, die Einfluss nehmen auf das Epigenom und auch Einfluss nehmen auf diese genetischen Varianten, dann entsteht ein Portfolio, wo man sagt, wow, ich kann immens Einfluss nehmen auf mein Leben.
Und das ist ja auch so ein tolles Beispiel, was du da gerade auch gewählt hast mit dem guten und dem schlechten Entgifter. Es gibt ja Leute, die eben rauchen wie ein Schloß, wie ein Schlot bis ins hohe Alter, sich super schlecht ernähren, Alkohol trinken, wie auch immer, und es ihnen scheinbar gut geht. Und andere Menschen, die sehr gesund leben, die einen sehr gesunden Lebensstil haben, eben krank werden. Ist das damit in Verbindung zu bringen?
Definitiv. Also es sind manche Leute, da fragt man sich, da gibt man dann, wie hieß der Politiker, der ewig lang geraucht hat und im Rollstuhl saß, das fällt es mir
Helmut
gerade nicht
Schmidt,
ein.
oder?
Ja, genau. Und jeder sagt so, ja, gut, der hat ja so lange geraucht und ist aber so alt geworden. Dann sage ich so, na gut, in welcher Qualität? Ja.
Klar.
Ja. Und ja, es gibt hier Leute, die können viel besser entgiften und andere nicht. Und haben, und man kann nicht sich mit dem Nachbarn vergleichen. Das geht einfach nicht. Man darf sich tatsächlich diese Dinge anschauen. Man kann die mittlerweile auch testen. Also man kann das Epigenom testen teilweise. Also wie alt bin ich zum Beispiel biologisch? Aber auch wie sehen meine Entzündungsgene aus, wie sind die geschalten, wie stabil ist meine DNA, inwieweit habe ich genug Methylgruppen, um Gene an- und auszuschalten. Das machen wir tatsächlich, daran bilden wir nicht nur aus, sondern ich bin auch Teil einer Forschungsgruppe, die seit 15 Jahren darin forscht und wir auch diese Tests entwickelt haben dafür. Und auf der anderen Seite darf man sich das auf der genetischen Ebene anschauen. Ja, auf der genetischen Ebene zu sagen, welche Gene habe ich und wie agiert hier mein Epigenom damit? Und wenn man diese Information hat, dann kann man höchste Prävention betreiben. Und das ist möglich. Und dann macht dieses Sprichwort oder unser Buchtitel, gute Gene einschalten, schlechte Gene ausschalten, überhaupt gar keinen, ist überhaupt nicht mehr zu plakativ, weil man das wirklich tun kann, weil es gibt Studien, die das wirklich zeigen, welche Nahrungsmittel, welche einzelnen Pflanzen, Phytozeutikels oder Pflanzenextrakte haben spezifisch Einfluss auf bestimmte Gene, auf einzelne Gene. Ja.
Hast du da vielleicht auch mal so konkrete Beispiele, vielleicht auch aus der Wissenschaft und Forschung? Also, die zeigen, wie groß der Einfluss ist tatsächlich auf die Genaktivität.
Ja, also ich finde, ein richtig abgefahrenes Beispiel ist die kurzkettige Fettsäure Butyrat. Butyrat bildet unser Mikrobiom in unserem Darm, wenn unser Mikrobiom gesund ist. Die kurzkettige Fettsäure brauchen wir, um unsere Darmzellen zu ernähren, brauchen wir aber auch für andere Vorgänge. Aber Butyrat wirkt auch epigenetisch auf bestimmte Gene, die für die Stressregulation wichtig sind. Und jetzt wird es spannend. Das heißt, wir wissen, viele kennen wahrscheinlich die Darm-Hirn-Achse. Wenn unser Mikrobiom gesund ist, kann es auch, geht es uns eventuell psychisch auch gut. Wenn unser Mikrobiom krank ist, kann sein, dass es uns psychisch nicht gut geht. Es gibt Studien, die zeigen vermehrt Depressionen, Angstzustände und so weiter. Es ist aber spannend, unser Mikrobiom agiert sozusagen aufgrund dieser Butyrat-Verbindung auch mit unserem Epigenom, mit unseren Stressgenen, die oder mit Genen, die für die Stressregulation wichtig sind. Und da denke ich mir so, wow, in welcher Symbiose leben wir mit den Bakterien? In welcher Symbiose leben wir eigentlich aber auch mit unserer Umwelt? Und wie gut dürfen wir eigentlich unseren Darm unterstützen, damit auch genug Butyrat gebildet wird? Und das ist so eine Verbindung einerseits, aber es gibt auch andere Verbindungen, wie zum Beispiel das Gingerol aus Ingwer, das Kurkumin aus dem Kurkuma, das Resveratrol, ja, kennen wir alle, Sulforaphan aus dem Brokkoli. Dann aber auch ganz, ganz wichtig, dass der Körper halt genug Methylgruppen hat. Also Methylgruppen in Form von, die er selber bilden kann. Und da gibt es einen ganz wichtigen Kreislauf, das nennt sich der Methionin-Kreislauf oder Methylkreislauf. Und der braucht ganz viele wichtige Kofaktoren. Der braucht Magnesium, der braucht Betain, der braucht Cholin, der braucht alle B-Vitamine, ja, B6, B12, Folsäure. Der braucht Selen, der braucht unterschiedliche Aminosäuren, damit er richtig arbeiten kann. Und da leben wir halt leider in einer Welt, wo an vielen Menschen die Kofaktoren fehlen oder auch manche Menschen sich so ernähren, dass zum Beispiel ihnen die Aminosäuren teilweise fehlen und das dann nicht funktionieren kann. Und dann gibt es so einen Teufelskreislauf, der entsteht. Ah, der Körper hat zu wenig Methylgruppen. Er kann bestimmte schlechte Gene nicht mehr ausschalten, gute Gene nicht mehr richtig anschalten. Er kann nicht mehr richtig entgiften, weil wir Methylgruppen brauchen. Dann ist er zu stark vergiftet. Der Körper braucht wieder vermehrt Methylgruppen, um zu entgiften. Er kommt dadurch wieder in den Mangel. Es interagiert wieder mit dem Epigenom, weil uns dort die Methylgruppen fehlen. Und da entsteht dann ein Portfolio, wo man sagt, es hört sich jetzt hochkomplex an, aber es ist gar nicht so komplex, weil man halt an einzelnen Stellen dann immer wieder schrauben kann, wenn man seine Schwachstellen kennt.
Ja, also das zielt ja jetzt erstmal schon sehr eindeutig auf das Thema Ernährung, wenn wir also über Mikronährstoffe sprechen, die eben gebraucht werden für eben diese Syntheseprozesse auch. Magst du uns da vielleicht einmal, ich würde gerne vielleicht mit dir so, vielleicht mal so die zwei, drei, vier wichtigsten Bereiche einmal besprechen, die Einfluss nehmen können auf unsere Gene.
Ja.
Und da würde ich gerne mal mit der Ernährung starten. Wie sieht denn das jetzt praktischerweise aus? Wie sieht denn eine Ernährung aus,
Also
in einer
das
Welt, die
Wichtigste
uns
eigentlich
entspricht?
vorab ist, was wirkt epigenetisch? Vor allem pflanzliche Stoffe, die wir zu uns nehmen. Und pflanzliche Stoffe, vor allem Obst und Gemüse. Also vor allem geht es um Gemüse. Gemüse, wirklich 5 Hände voll Gemüse, so bunt wie möglich. Und das sagt man ja immer da draußen, aber auch so natürlich wie möglich. Und auch Gemüse halt dann nur angedünstet zum Beispiel. Ja. Und nicht zu stark gekocht, weil halt dort nicht nur die Vitamine kaputt gehen, sondern auch andere Stoffe kaputt gehen können.
Ich finde,
Und
weißt du, man hört immer gern über sowas hinweg. Ja,
ja.
5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, ne? Also wenn du das sagst, dann denke ich so, ja, weiß ich ja. Die andere Sache ist, ob ich es auch wirklich mache. Und ich finde, dass es nochmal eine komplett andere Wertigkeit auch einnimmt, wenn man wirklich versteht, dass für jeden einzelnen Prozess im Körper diese Nährstoffe, die wir aus Obst und Gemüse gewinnen oder auch Kräutern, essentiell sind. Und ich glaube, das ist bei vielen noch gar nicht im Bewusstsein angekommen, dass unsere Ernährung, die Lebensmittel, die wir essen, die Nährstoffe, die wir aufnehmen, die Basis unserer Gesundheit sind, die Basis jeder Zelle und sogar unseres Genoms.
Definitiv. Und das ist überhaupt nicht angekommen. Das heißt, Essen ist Information. Und das, was wir jeden Tag zu uns nehmen, auf lange Sicht, verändert das Epigenom. Und man kann es so sagen, wenn ich jeden Tag Pommes esse, schreibe ich in Anführungsstrichen aus meinen Genen das Schlechte raus, weil ich die ganze Zeit Pommes esse. Wenn ich jeden Tag gesund mich ernähre, schreibe ich irgendwann aus meinen Genen wirklich das Positive raus. Aber ich
Und
darf es
das
regelmäßig
ist ja
tun.
wieder dieses Prinzip des An- und Ausschaltens, ne?
Ja.
Also Pommes schalten unsere guten Gene aus
Ja.
so schlechten Gene an, wenn man es mal wirklich ganz banal einfach runterbricht.
Ja, genau. Genau
Ja,
richtig.
so kann man eben durch diese Dinge Einfluss nehmen. Obst und Gemüse, ja, pflanzliche Lebensmittel. Heißt das denn, dass wir uns jetzt alle vegan ernähren sollen?
Nee, eben nicht. Und das ist auch spannend. Also es darf ruhig ein bis zweimal pro Woche tatsächlich Fleisch sein. Also vor allem kann man sagen, Fisch wäre vielleicht ein bisschen optimaler. Es geht auch darum, der Zelle wirklich genug Nährstoffe zu geben, auch in Form von guten Ölen. Da geht es nicht nur um Omega-3, was man hört, sondern es geht um Olivenöl, die Ölsäure. Es geht um gute gesättigte Fettsäuren aus Kokosöl. Es geht auch um die Alpha-Linolensäure aus Leinöl. Das ist häufig, super häufig im Mangel, weil die meisten dann nur Omega-3 substituieren und eigentlich gar nicht merken, ah, okay, Alpha-Linolensäure aus Leinöl, die brauche ich eigentlich auch. Und entweder nehmen die nur Leinöl oder nur Omega-3. Das ist auch ein Schwachsinn. Beides. Ja. Weil der Körper kann aus Alpha-Linolensäure, was in Leinöl ist, wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig EPA und DHA bilden, was in Omega-3 drin ist. Dann gibt es epigenetische Vermutungen, auch Studien schon, aber die sind, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, dass es besser ist, Algenöl zu sich zu nehmen als Fischöl. Ja? Aber dann natürlich rein. Geht es dann vielleicht auch die Information noch in Pflanzen, Obst und Gemüse befinden sich sogenannte Mikro-RNAs. Das sind kleine RNA-Schnipsel, die auch Informationen tragen und mit unseren Genen sprechen können. Man weiß nicht, wie viel man von diesen Mikro-RNAs wirklich aufnimmt über den Darm, aber sie haben Wirkungen auf jeden Fall im Darm und zwar antientzündlich. Und auch, ich sage immer, es ist wichtig, dass man antientzündlich sich ernährt, weil die Dinge, die man heutzutage zu sich nimmt, häufig in der westlichen Welt sind alle proentzündlich. Alles, was weiterverarbeitet ist, ist proentzündlich. Was bedeutet proentzündlich? Es verändert unser ganzes System. Es bringt unser System in Stress. Es bringt auch unser Hormonsystem in Stress. Ich kenne kaum noch Leute, Frauen oder Männer, die kein Hormonproblem haben und wirklich auch schon junge Frauen und Männer, also auch schon ab 20 oder noch jünger. Und ich denke mir so, wow, in welcher Welt leben wir eigentlich heutzutage? Und wie viel müsste eigentlich aufgeklärt werden? Und wie viel müsste man eigentlich persönlich in der Welt, in der wir heutzutage leben, eigentlich für sich tun, damit ich nicht relativ früh zwischen 35 und 40 schon in eine chronische Erkrankung rutsche? Oder sie sich anbahnt und das Ganze dann mit 45, 50 ausbricht.
Ja, weil unsere Hormone ja auch auf unseren Lebensstil reagieren. Na, die machen ja
Ja.
eigentlich immer, die reagieren nur. Deswegen steuern wir eben über den Lebensstil nicht nur unsere Gene, sondern auch unsere Hormone.
Ja.
Okay, also ich fand das einfach schon mal sehr schön bildlich. Wir werden jetzt nicht das ganze Thema Ernährung umreißen, aber ich glaube, es gibt schon mal eine schöne Vorstellung und vor allem eben vielleicht auch die Motivation, wirklich mehr Obst, Gemüse, Kräuter in die Ernährung einzubauen. Ich glaube, das können wir alle. Also das
Ja.
können wir alle immer optimieren. In Bezug auf die Darm-Hirn-Achse hast du auch schon so ein bisschen angespielt auf das Thema Emotionen, Gedanken, Stress.
Ja.
Welchen Einfluss haben denn zum Beispiel unsere Emotionen? Weil das wird oft so gar nicht so thematisiert. Alle fokussieren sich immer so auf Ernährung, jetzt immer mehr auch auf Stressregulation. Aber für viele Menschen ist noch gar nicht so angekommen, dass tatsächlich Emotionen, Psyche und allein auch die Gedankenwelt tatsächlich auch einen großen Einfluss hat.
Ja. Ich glaube, man darf sich selber einfach mal fragen, inwieweit, also wie viele Gedanken mache ich mir jeden Tag, die bei mir Sorgen auslösen, die bei mir negative Emotionen auslösen, negative Gefühle am Ende auslösen, die am Ende Stress auslösen? Also, wenn Stress ausgelöst wird, entsteht ein biochemischer Vorgang bei uns. Es entsteht Adrenalin, Noradrenalin, teilweise Cortisol, teilweise aber auch Dopamin. Das ist so unser Belohnungssystem auch. Aber Dopamin mittlerweile, auch durch das ganze Social Media, Scrollen einfach auf dem Handy, Blaulichtlichter, lösen auch einen Dopaminschuss sozusagen in unserem Gehirn aus. Und wir haben dauernd Blaulicht, die ganzen LED-Lichter und so weiter. Und das heißt, unser Körper ist eigentlich unter Dauerstress. Und wenn wir jetzt halt dann noch emotional die ganze Zeit gestresst sind und uns Stress machen, dann sind wir die ganze Zeit im Fight-Modus. Ja? und nicht in dem Modus, ja, ich kann mal entspannen. Und wir wissen, dass chronischer Stress sich aufs Epigenom niederlegt und am Ende die Folgen, also Folgeerkrankungen auslöst auf lange Sicht. Da geht es um Burnout, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz. Und das kann man tatsächlich, verhindern, indem man das misst und schaut, was kann ich tun für mich selber, damit das besser wird. Aber man muss es nicht unbedingt messen, sondern man kann auch sagen, okay, ich beschäftige mich mit mir selbst und schau einfach mal, bin mal ganz wachsam mit mir selbst, wie kann ich mir denn was Gutes tun? Und auch meine Gedanken kann ich ja steuern. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Meine Emotionen und Gedanken kann ich eigentlich steuern. Und da geht es dann um Glaubenssätze, da geht es dann darum, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit der eigenen Psyche zu beschäftigen, mit dem eigenen Verhalten zu beschäftigen, das auch kennenzulernen und nicht jeden Tag in sein System wieder Stress reinzufluten. Und auch zu lernen, das ist auch das Spannende, weil wir unter so großem Stress sind, dass wir sind nicht nur in einer stressigen Umgebung, sondern eigentlich sollten wir, sind wir in einer Welt oder in einer Gesellschaft, wo uns nicht beigebracht wird, wirklich zu regenerieren. Und diese Regeneration ist tatsächlich eigentlich das Bedeutsame. Das heißt, wir dürfen eigentlich in unseren Alltag Dinge einbauen, die uns regenerieren lassen und unseren Parasympathikus wie ein Muskel wachsen lassen, damit wir überhaupt die Fähigkeit haben, am Abend runterzukommen, damit der Parasympathikus überhaupt stark genug ist, uns runterzubringen und auch einen guten Schlaf ermöglicht. Denn Schlaf ist in Anführungsstrichen auch dadurch ein bisschen, guter Schlaf ist dadurch erlernbar. Und auf der anderen Seite beeinflusst der Schlaf auch ganz stark das Epigenom. Und Schlaf ist in der Lage, wenn er gut ist, uns auch zu heilen. Also mir war nicht lange bewusst, auch nicht als Arzt, wie bedeutsam Schlaf ist in der Therapie von meinen Patienten. Und dadurch hängt halt alles miteinander zusammen. Wenn ich während des Tages nicht für mich sorge und Regenerationsdinge mache, beeinflusst das auch meinen Schlaf, weil mein Körper gar nicht in der Lage ist, richtig zu regenerieren, weil er gar nicht den Muskel dafür hat.
Parasympathikus, vielleicht noch als kleine Ergänzung, ist quasi unser Entspannungsmodus, unser Entspannungsnerv, wenn man so will, und das Gegenteil von diesem Stressmodus, vom Sympathikus. Das heißt, wir haben alle so ein bisschen verlernt, auch schnell in den Parasympathikus auch wechseln zu können, beziehungsweise ja auch proaktiv Dinge in unserem Alltag tun, die den Parasympathikus aktivieren, also dem Nervensystem die Informationen geben. Ich bin sicher. Und das wiederum schickt dann eben Informationen auch an die Hormone. Und je nachdem, ja, wie entspannt ich bin, körperlich, aber eben auch rein, was das Nervensystem betrifft, aber eben auch, was meine Gedanken und Emotionen betrifft, all das hat ja einen Einfluss. Jetzt sprechen wir auch wieder relativ abstrakt darüber. Ich glaube, dass viele Frauen, ich habe vorrangig Frauen, die diesen Podcast hören, dass ihnen gar nicht bewusst ist, welche Art von Gefühlen, Gedanken, Emotionen tatsächlich auch Stress auslösen. Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Beispiele geben, einfach von Gedanken, Emotionen, Gefühlen, die Stress auslösen können im Alltag?
Im Alltag, ja.
Vielleicht kannst du ja auch von dir sprechen, wie es
Ja,
dir geht
total.
oder was du so erlebst.
Als Beispiel, ich meine, wir haben mittlerweile eine große Firma mit über 20 Angestellten und ich habe viele Meetings. Und häufig, wenn ich dann bestimmte Dinge höre, lösen die ja bestimmte Dinge auch in mir aus. Als Beispiel, wenn ich höre, die und die E-Mail ist falsch rausgegangen und die ging an über 50.000 Menschen und ich weiß, okay, die ist falsch rausgegangen, da war der falsche Link drin. Das bedeutet für mich als Unternehmer auch mit über 20 Mitarbeitern, dass es das bedeutet, dass eventuell weniger Umsatz gemacht wird. Das bedeutet dann für mich, diese E-Mail ist falsch rausgegangen, könnte sein, dass es uns 20 bis 100.000 Euro gekostet hat. Und früher bin ich damals in so Ängste gefallen, wo ich gesagt habe, boah, das kann nicht wahr sein, habe mich aufgeregt. Und jetzt ist es so, okay, das passiert und ich bewerte diese Dinge anders und gehe nicht sofort in den Stress, sondern sage, puh, ich atme erstmal durch und sage so, okay, was ist jetzt passiert und wie können wir gucken, dass sowas nicht nochmal passiert? Weil ich kann es jetzt nicht mehr verändern und ich gehe raus aus dieser Bewertung. Ist es jetzt dramatisch und verliere ich jetzt plötzlich auf einmal alles? Ja, weil manchmal steigert man sich in manche Dinge rein und denkt, obwohl die Situation gar nicht so schlimm ist und denkt, dass man viele Dinge eigentlich extrem verliert. Ja. Und das ist zum Beispiel, ein anderes Beispiel wäre ein wunderschönes Beispiel ist, was auch bei mir persönlich aktuell in meinem Leben so ist, Grenzen zu setzen, ob jetzt beruflich oder privat, und auch zu akzeptieren, dass diese Grenze gut für mich ist, aber auch bedeutet, dass sie vielleicht schmerzhaft ist. Das bedeutet, häufig vermeiden wir bestimmte Entscheidungsprozesse, die und umgehen den Schmerz, weil wir den Schmerz nicht spüren wollen, weil wir den Schmerz als etwas Schlechtes bewertet haben. Aber eigentlich ist, ich bin happy und ich bin Schmerz, sind eigentlich zwei Emotionen, die, wo man sagen kann, ja gut, das eine fühlt sich richtig gut an, das andere nicht. Aber wer sagt denn, dass das nicht beides zum Leben dazugehört und wichtig ist? Und wir haben das halt in unserer Gesellschaft so bewertet, Schmerz ist schlecht, den muss ich vermeiden. Happy sein ist wichtig und wird uns auch suggeriert, dass wir dauernd happy sein müssen. Anstatt zu sagen, ah, beides ist im Leben wichtig, es gehört dazu und auch diese Wellen, Schmerz, Lernen im Leben ist wichtig, Erfahrungen sammeln, die schmerzhaft sind, sind wichtig. Happy sein ist wichtig, dann kann ich ja auch wirklich happy sein, wenn ich auch mal merke, es gibt schmerzhafte Phasen. Und da zu sagen, okay, das gehört jetzt dazu und diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, die tut mir aber auf lange Sicht vielleicht gut und ist aber jetzt ein schmerzhafter Prozess. Und sich dann proaktiv dafür auch entscheidet und hier sagt, auf lange Sicht vermeide ich dadurch Stress. Ja, für mein ganzes System. Es ist jetzt halt, ja, aber, oder es gibt aber ein ganz anderes, das ist jetzt so wieder so abstrakt, ein anderes Beispiel. Nehme ich die Dinge, die mein Chef zu mir sagt, persönlich oder sehe ich sie nur auf der beruflichen Ebene? Weil meistens sind sie nur beruflich. Das haben wir auch bei uns im Team. Manche Dinge sagt man dann und dann nehmen die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen das persönlich, obwohl es nicht persönlich gemeint ist. Das geht nicht gegen deren Person, sondern es ist halt einfach die berufliche Ebene.
Ist ja die Bewertung, die ich drauflege, ne?
Ja,
So
genau.
Informationen erstmal als Informationen auch zu nehmen und vielleicht auch mal ein Stückchen zurückzutreten, bevor ich es sofort bewerte und emotional reagiere. Ja, das sind Dinge, die wir alle auf jeden Fall lernen müssen und die haben etwas mit unserer Gesundheit zu tun. Die machen was mit uns über die Jahre. Das ist ja oft auch gelerntes Verhalten seit unserer Kindheit. Und da dürfen wir uns alle auch in so einen Lernprozess begeben. Und der ist auch nie abgeschlossen. Und je nachdem, wie belastet wir gerade sind, wie gestresst wir sind, geht es auch mal besser und mal schlechter. Ich glaube, wenn wir im Urlaub sind und am Meer sitzen, fallen uns bestimmte Dinge sehr viel einfacher als in so einem gestressten Alltag, wo man doch mal schnell auch ja, eine kurze Zündschnur hat.
Ja,
Und auch ein bisschen milder
definitiv.
mit sich zu sein, das fand ich auch schön, den Impuls. Ne? Also auch zu sagen, ja, das gehört dazu. Und das ist nicht immer gleich als dramatisch zu sehen. Ja. Ja, da gibt's ja, danke für deine Impulse. Und ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen das Thema Ernährung besprochen, das Thema eben auch Stress, auch emotionaler Stress. Was würdest du sagen, ist so für dich noch die eine weitere sehr große, einflussreiche Säule?
Allgemein der Lebensstil um uns herum. Also, das heißt, dein soziales Umfeld, Freunde, ja, geht ja auch wieder hier um Nähe, um emotionale Nähe, Liebe, Partnerschaft spielt eine ganz, ganz große Rolle. Habe ich eine toxische Partnerschaft oder lebe ich in einer liebevollen Partnerschaft und kümmere ich mich um meine Partnerschaft und bekomme ich dadurch, ist mein Nervensystem stabilisiert in der Partnerschaft oder löst es bei mir dauerhaften Stress aus? Komme ich nach Hause und weiß, jetzt habe ich erstmal Stress. Anstatt ich komme nach Hause und ich weiß, ich kann ich sein und habe eine schöne Partnerschaft. Und das ist häufig tatsächlich nicht der Fall. Das sehe ich auch immer wieder da draußen, inwieweit auch wir Menschen nie gelernt haben, Partnerschaften wirklich zu leben und ja, aufrechtzuerhalten. Das ist die eine Sache. Und dann die Bewegung natürlich spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das sagt man auch so leicht, ja, aber
Ja.
trotzdem regelmäßige Bewegung. Und dann geht es halt um Umweltgifte. Umweltgifte wie Schwermetalle, Mikroplastik, Weichmacher und dann gibt es tausende andere. Und die beeinflussen nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch das Epigenom und auch oder Glyphosat, ja, Herbizide, Pestizide, Insektizide. Dass man hier eingreift und den Körper extrem oder lernt, den Körper auch zu entgiften, damit der Körper am Ende nicht krank wird. Und das ist das eine. Und das andere noch, was wirklich auch wichtig ist, ist Sonne, Licht. Wir wissen, dass ein guter Vitamin D-Spiegel eine riesengroße Rolle spielt. Ja, dass das Vitamin D ankommt. Und da geht es nicht nur darum, Sonne und Vitamin D zu tanken, sondern auch zu wissen, kommt das Vitamin D, was ich jetzt vielleicht getankt habe oder vielleicht in den Wintermonaten einnehme, aber auch während den Sommermonaten einnehme, auch wirklich ankommt. Ja, und das ist auch nochmal ein richtig wichtiger Faktor, das Vitamin D.
Ja, und Sonne hat ja nicht nur Einfluss auf Vitamin D, sondern auch ja auf jede einzelne Zelle, auf unsere Mitochondrien. Und ist ja auch so wichtige Information. Und das ist auch ein Thema, was häufig noch zu wenig Beachtung findet oder sogar Angst gemacht wird vor Sonne. Ja, also das ist ja Wahnsinn, was so in den letzten Jahren uns erzählt wurde, wie schlimm Sonne ist und bloß nicht in die Sonne. Dabei müssen wir wieder lernen, einfach die Sonne zu nutzen für unsere
Genau.
Gesundheit. Und ja, das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber ein sehr, sehr spannendes. Das werde ich definitiv ja auch nochmal aufgreifen im Podcast. Gibt es denn Alltagsgewohnheiten, die besonders wirkungsvoll sind, um unsere Genregulation positiv zu beeinflussen?
Ja, Meditation. Ja, das ist der Wahnsinn. Meditation spielt eine ganz, ganz bedeutsame Rolle. Beeinflusst nicht nur das Epigenom, beeinflusst auch unser Mikrobiom positiv. Wir haben, also dieses Jahr, Mitte 2025, wird wahrscheinlich ein Dokumentationsfilm über Epigenetik rauskommen. Dort ist Joe Dispenza mit dabei, Bruce Lipton, Sadhguru, Mark Hyman, Terry Walls und viele, viele andere tolle Leute. Und dort erklären wir, wie die Epigenetik funktioniert, wie der Lebensstil Einfluss nimmt und wie wichtig aber auch ein soziales Umfeld ist, wie viel Liebe auch bedeutet, wie viel Liebe bedeutet, um halt auch das Epigenom zu beeinflussen. Und auf was ich hinauskomme oder auch hinaus möchte, ist mit Joe Dispenza, der macht ja viel Meditation und wir haben viel mit ihm gesprochen, wir haben viel mit dem Team vom hinter Joe Dispenza gesprochen und ja, der hat ein großes Forschungsteam. Und die haben gesagt, das ist Wahnsinn, was Meditation alles macht und verändert. Ja, genau.
Was ist es denn genau? Was macht die Meditation?
Als Beispiel, 4 Tage Dankbarkeitsmeditation, glaube ich, a 20 Minuten pro Tag, verändert das Immunsystem, wie unsere Gene für das Immunsystem abgelesen werden. Schon 5 Tage Retreat mit regelmäßiger Meditation verändert das Mikrobiom nachhaltig, ja, als Beispiel. Aber nicht nur unser Immunsystem wird verbessert, sondern auch unser biologisches Alter zum Beispiel. Also man kann das biologische Alter heutzutage messen versus dem kalendarischen Alter, um hier zu sehen, wie alt bin ich eigentlich biologisch und kann ich sogar vielleicht jünger sein wie mein kalendarisches Alter. Und das ist heutzutage möglich. Man muss aber die DNA stabil halten, man muss die Entzündungsgene runterfahren, dass nicht so viel Entzündung im Körper entsteht, weil Entzündung bedeutet Alterung. Ja, und da darf man halt viel der Dinge tun, die wir halt heute angesprochen haben, ne? Regelmäßig.
Sehr spannend. Aber lass uns jetzt ruhig noch mal ein bisschen persönlich werden. Wie setzt du denn selbst das, worüber wir heute gesprochen haben, in deinem Alltag um?
Ja, ist eine
Wie
wunderbare
sieht so ein
Frage.
typischer Tag bei dir aus?
Ja, und das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich bin die letzten 3 Jahre super viel unterwegs gewesen und auch immer noch. Jetzt wird es weniger, aber ich war sehr viel unterwegs. Und ich habe dann viel versucht zu kompensieren, zum Beispiel, weil ich viel essen war, viel zu kompensieren mit Nahrungsergänzungsmitteln, um das Epigenom zu beeinflussen, was aber nur bedingt funktioniert hat. Wie sieht ein typischer Tag eigentlich bei mir aus? Ich versuche sehr viel ordentlich zu schlafen. Ich habe eine Morgenroutine. Ich versuche jeden Tag in der Früh zu meditieren, eine halbe bis Stunde. Und das schaffe ich nicht immer. Ja. Ich versuche mindestens 4 bis 5 Mal die Woche Sport zu machen, mich gesund zu ernähren. Die Dinge, die ich gesagt habe, auch das funktioniert nicht immer. Und das ist halt dann auch ein Riesenthema. Da wirklich zu sagen, okay, die Ernährung ist das A und O neben der Bewegung. Und dann die ganzen funktionellen medizinischen Themen. Also ich lasse mich, ja, ich habe mein eigenes Institut, ein medizinisches Institut, ich lasse mich jedes halbe Jahr durchchecken, wie sehen meine ganzen Werte aus, Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, wie sieht mein biologisches Alter aus, was muss ich noch tun, wie sieht meine Telomerlänge aus, wie stabil ist meine DNA. Ich gehe 1 bis 2 Mal im Jahr in die Blutwäsche. Das heißt, ich lasse mein Blut durchwaschen. Das hört sich so spooky an, aber das sind Umweltgifte, die dort rausgewaschen werden. Und ich entgifte meinen Körper regelmäßig. Das heißt, ich gebe meinem Körper bestimmte Stoffe, damit meine Leber besser arbeiten kann. Also all diese Dinge auf funktionell medizinischer Ebene auch. Und allgemein bin ich jemand, der sehr viel an sich selbst persönlich arbeitet. Das heißt, ich bin seit meinem 17. Lebensjahr immer in Persönlichkeitsentwicklung. Ich versuche jegliche Therapieformen aus, ja, ob Psychotherapie, Hypnotherapie, also Hypnose, Coaching, systemisches Coaching, alles. Ja, dementsprechend bin ich immer die ganze Zeit da auf in meinem eigenen persönlichen Prozess. Und habe halt stark gelernt, über mich selber zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade, was mache ich gut, was mache ich nicht gut. Und gebe ich mir auch die Möglichkeit, mal einfach alle Dinge nicht gut zu machen und auch zu sagen, ja, das gehört auch zum Leben dazu. Und jetzt stehe ich einfach dort. Ja. Genau. Aber mich hat mal vor kurzem jemand gefragt, sag mal deine Laster. Und dann habe ich so gesagt, meine Laster sind. Manchmal meditiere ich nicht regelmäßig, manchmal ist mein Essen unsauber, ich gehe zu viel essen und manchmal schaffe ich es nicht richtig Sport zu machen, weil ich unterwegs bin. Und dann schaut sie mich so an und sagt so, wirklich, das sind deine Laster? Scheiße. Und das sind aber wirklich meine Laster, weil das sind die Dinge, die ich sozusagen über die Jahre, ich bin ja auch schon anders aufgewachsen. Über die Jahre hinweg sozusagen in mein Leben gekommen sind. Die kamen nicht von heute auf morgen, sondern sie sind halt da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich schlecht ernähre, dann habe ich an sich ein schlechtes Gewissen. Aber ich mache mittlerweile so, dass ich sage, das darf jetzt sein. Ich genieße das jetzt auch, dass ich essen gehe. Und es ist nicht Bio. Und das ist okay.
Ja, du hast jetzt öfter mal gesagt, ich versuche das zu tun. Ich versuche zum Sport zu gehen. Ich versuche meine Morgenroutine oder wenn ich es schaffe, mache ich die Meditation. Ich würde da gern schon noch mal genau drauf eingehen, weil genau das ist ja auch das, womit viele sich so schwer tun. Also wie diszipliniert, ich mache jetzt hier gerade hier so mal Gänsefüßchen, wie diszipliniert muss ich denn eigentlich sein? Also, weil es entsteht bei vielen Frauen auch sehr, sehr viel Druck, all das umsetzen zu müssen. Und wenn sie es dann aber nicht schaffen, dann direkt wieder in die andere Seite zu fallen und das alles schleifen zu lassen. Wie finden wir einen guten Mittelweg? Also wie gelingt es dir, dann genau diese Themen, die dir wichtig sind, wie deine Morgenroutine oder Meditation, dann auch wirklich umzusetzen? Oder wovon hängt das ab, ob du es dann machst oder nicht?
Also, Es sind kleine Schritte, die man da machen darf. Und häufig ist es ja so, dass man sagt, okay, man macht das alles so auf einmal. Ich möchte jetzt Sport machen, ich möchte jetzt Meditation machen, ich mache jetzt das, 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 das. Und das setzt man sich unter Druck, sondern bei Meditation oder bei Sport, okay, ich hocke mich jetzt 5 Minuten hin und gebe jetzt einfach erstmal Ruhe und lasse die Gedanken kommen und lasse sie wieder gehen. That's it. Eine Woche lang, jeden Tag 5 Minuten. Also Dinge ganz langsam einzuführen. Mir hat mal jemand gesagt, wenn man jeden Tag 5 € spart, dann hat man schon ganz schön viel Geld am Ende des Jahres. Wenn ich jeden Tag 5 Minuten meditiere, hat man am Ende des Jahres auch ganz viel geschafft. Wenn ich jeden Tag 10.000 Schritte gehe, bin ich, glaube ich, weiß nicht, wie viele Marathons gelaufen pro Jahr. Und das sind so Dinge, die man sich, glaube ich, sagen darf. Kleine Schritte haben große Wirkungen und nicht alles auf einmal. Und wirklich Step by Step. Und irgendwann hat man manche Routinen und dann, wenn man diese Routinen hat, dann muss man oder darf man schauen, dass man sie einhält. Weil man tendiert dann doch schon relativ schnell wieder einfach zurück. Ja. Und man darf sich nicht verteufeln und bewerten, wenn man sie nicht macht.
Ja. Problem ist, glaube ich, oft, dass man so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, Freizeitaktivitäten um seinen eigentlichen Alltag plant, um seine beruflichen Verpflichtungen, familiären Verpflichtungen herum. Aber vielleicht könnte man es auch mal versuchen, anders zu machen, dass das die feste Größe ist und zu versuchen, andere berufliche Termine zum Beispiel drumherum zu planen, weil es wird immer hinten rüberfallen. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Deswegen versuche ich wirklich auch gerade meine Sporttermine, ich versuche es nicht, sondern ich tue es in meinen Kalender einzubauen und dann mache ich da auch keine Podcast-Interviews. Das ist für mich dann gesetzt. Und dadurch wird es zu einer Priorität. Und ich glaube, genau diese Dinge dürfen wir selbst mehr zur Priorität machen, weil davon hängt unser Leben ab.
Genau, das ist schön, dass du es sagst. Und das sind so Sachen, die ich dann schon wieder vergesse. Tatsächlich, genau, bei mir steht jetzt auch Sport im Kalender. Ja. Und das sind dann so Routinen, die irgendwie drin sind und die dann schon irgendwie wieder vergessen werden. Aber es ist ein schöner Punkt, definitiv. Man darf, und das musste ich auch lernen, da bin ich eher auch gerade dabei, dadurch, dass wir halt so schnell auch unser Unternehmen gewachsen ist, habe ich lange, die letzten Jahre, praktisch unternehmerisch priorisiert und habe alles außenrum gebaut. Und jetzt ist es so, jetzt ist unsere Firma so groß, dass ich wieder mehr Zeit für mich selbst habe und ich darf lernen, wieder in das Private umzuplanen. Das ist super spannend. Und in dem Prozess persönlich bin ich gerade drin zu sagen, ich habe 3, 4 Jahre sozusagen das Private sehr nach hinten angestellt und jetzt darf das Private wieder vorne sein und alles andere, das Berufliche darf außenrum um mein anderes Leben passieren. Ja.
Ja, und das braucht genauso viel Übung und Training.
Genau, ja.
Ja. Gibt es denn eine Veränderung so in deinem Leben oder Lebensstil, da sind wir ja jetzt gerade, die für dich gefühlt alles verändert hat, seitdem du das implementiert hast?
Ja, Schlaf. Also, viele wissen gar nicht, wie gut qualitativ hochwertiger Schlaf sein kann und wie schlecht oder wie man sich an schlechten Schlaf gewöhnt. Und aber wenn man plötzlich richtig gut schläft, lang schläft, gute Qualität, was es am Ende bedeutet und wie der Tag dann ist. Und das darf man lernen. Man muss wissen, wie gestalte ich meinen Tag, damit ich einen guten Schlaf am Ende habe. Und da gehört echt viel Wissen dazu. Das war mir lange als Arzt nicht bewusst. Das habe ich erst so vor 5, 6 Jahren gelernt. Und seitdem ist es auch nicht immer so, dass mein Schlaf super ist. Ja, im Moment ist er zum Beispiel nicht so gut. Aber aus privaten Gründen im Moment. Und ich merke, wie mein Tag, also wie anstrengend mein Tag aufgrund dessen ist. Und aber wie toll es ist, wenn mein Schlaf so richtig, richtig gut ist, wie energiegeladen ich im Tag bin, wie meine Stimmung ist. Und ich glaube, das darf man priorisieren. Man darf auch diesen Schlaf priorisieren, der in unserer Gesellschaft nicht priorisiert wird. Ja, man schläft halt, wenn man müde ist. Nee,
Ja, und
Schlaf
wenn man
erfüllt ist
schläft,
das nicht.
schläft man, und Schlaf beginnt eben am Morgen davor.
Ja,
Und
genau.
da dreht sich jetzt schon wieder dieser, oder beißt sich die Katze im Schwanz quasi, weil wir müssen im Grunde unseren Tag so gestalten, damit wir am Abend gut schlafen. Und genau das ist ja schon wieder das Problem. Denn so wie wir getaktet sind, so wie wir leben, das ist einfach nicht wirklich artgerecht. Und deswegen bekommen wir natürlich immer mehr Probleme mit dem Schlaf. Und ja, auch die Wechseljahre, ich bin Zeugin aktuell in der Perimenopause, es wird so viel schlechter. Ja, und ich glaube, ich mache einiges richtig, aber es gibt eben manchmal auch Zeiten im Leben, bei dir gerade, ne, private Veränderungen, Stress, Sorgen, Ängste oder vielleicht eben auch hormonelle Phasen im Leben eines Menschen, vor allem von uns Frauen. Ihr Männer habt da ja Gott sei Dank weniger mit zu tun, die das alles auch beeinflussen und da vielleicht auch mal jetzt wie bei mir jetzt mit der Perimenopause einfach dann auch mal das ein bisschen nicht ganz so ernst zu nehmen. Es ist halt gerade so, es ist eine Phase und die wird auch wieder vorbeigehen. Ja, also ein bisschen mehr Leichtigkeit, glaube ich, dürfen wir auch walten lassen.
Ja, und auch wenn es einem zum Beispiel gut geht oder schlecht geht, auch zu sagen, oder auch wenn es einem schlecht geht, sagen, das sind Phasen im Leben, die gehören dazu. Und Dinge auch manchmal nicht so schwer zu nehmen und zu sagen, okay, es ist okay, ja.
Ja, aber sie eben auch nicht komplett aus dem Ruder laufen zu
Nee,
lassen. Das ist, glaube ich,
genau.
wichtig.
Ja.
Dass wir gerade in diesen Phasen, da wollen wir oder wir neigen dazu, da vieles auch zu vernachlässigen, so nach dem Motto, ich habe Stress, lass mich damit in Ruhe. Na, ich kann jetzt eben nicht gesund essen, dass wir uns da aber trotzdem diese schönen kleinen Anker auch bewahren, die uns nicht vollends in diesen Stressmodus, in den Burnout auch kippen lassen. Weil da rauszukommen, das ist eine Aufgabe. Ja, jetzt haben wir eigentlich fast gar nicht über Hormone gesprochen.
Ist
Und
richtig.
deswegen glaube ich, würde ich dir gerne zum Abschluss einmal die Frage stellen. Ich weiß, dass du dich ja auch viel mit dem Thema Hormone beschäftigst, weil es natürlich da auch sehr viele Zusammenhänge gibt. Welchen Tipp würdest du denn Frauen geben, die unter Hormonbeschwerden leiden?
Also auf jeden Fall bitte lasst, also ihr müsst Frauen, aber auch Männer müssen diese Hormonprobleme, sozusagen, die aufgrund unseres Lebensstils passieren, nicht alle unbedingt aushalten. Also, häufig ist es ja so, dass die Leute da rausgehen und sagen, ja, ich habe jetzt halt die und die Probleme, die sind halt da, und aber ich mache nichts dagegen, weil der Hausarzt oder der Arzt da nicht richtig drauf reagiert. Das heißt, sucht euch einen ordentlichen Arzt, Therapeuten, Coach, der euch hilft, messt, schaut, dass ihr euch ordentlich einstellen lasst, die richtigen Kofaktoren einnehmt, eventuell auch mit bioidentischer Therapie arbeitet, euren Lebensstil anpasst, damit die Hormone auch in Balance sein können. Und die Hormone spielen so eine unfassbare große Rolle. Und nicht nur für die Frauen, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, auch bei uns als Männer. Viele Männer einfach heutzutage haben Progesteronmangel. Erleiden dadurch einen Libidoverlust. Es geht nicht immer nur um Testosteron. Vor allem eigentlich auch um Progesteron bei den Männern. Haben einen Östrogenüberschuss und bilden an unterschiedlichen Körperstellen Fett, wo es nicht hingehört beim Mann. Und auch die Männer sollten sich einfach durchchecken lassen. Ja? Progesteron, Testosteron, Östrogen, aber auch die Vorstufen und dann eventuell sogar therapieren lassen. Und schauen, wie kriege ich meinen Körper wieder in Balance. Während der Therapie oder auch danach der Therapie, dass ich nicht dauerhaft was einnehmen muss. Kann aber auch sein, dass man dauerhaft was einnehmen darf in der Welt, in der wir heutzutage leben. Da bin ich gespaltener Meinung. Und ich sehe das auch bei mir zum Beispiel. Ich persönlich messe auch immer wieder meine Hormone und schaue, wie kriege ich meinen Hormonhaushalt in Balance, weil ich auch in meinem Leben mal erlebt habe, dass mein Progesteron im Mangel ist oder mein Testosteron nicht optimal war. Und dass ein riesengroßer Unterschied ist, wenn die Hormone in Balance sind, nicht nur Stimmung, sondern auch als Mann persönliche Libido und wie abgefahren das ist, das sage ich wirklich abgefahren, wenn du als Mann plötzlich merkst, als junger Mann, ich habe doch sexuelle Lust. Ja, weil so viele Männer da draußen heutzutage mir erzählen, sie haben keine sexuelle Lust. Das ist doch total schade. Und das gehört zu unserem Leben dazu. Und wie schade ist es in der Beziehung, wie schade ist es für die Frauen. Aber auch die Frauen haben teilweise keine sexuelle Lust aufgrund von Hormonstörungen. Und das gehört halt auch dazu zum Leben, dass man da emotionale Nähe aufbaut, Sexualität gehört dazu. Und das wird uns durch diese Hormonproblematik teilweise auch so ein bisschen genommen, finde ich. Und das finde ich einfach ein super wichtiges Thema, das auch ab und zu mal anzusprechen. Ja.
Ja, aber die Hormone sind ja nicht schuld. Also
Richtig,
nochmal, die
richtig.
Hormone sind einfach nur das Zeichen, an dem ich ablesen kann, dass mein Leben nicht stimmt, dass mein
Genau.
Lebensstil nicht stimmt. Und wenn Frauen einen Libidoverlust haben, ja, das kann auch hormonelle Ursachen haben, aber die wiederum resultieren ja aus diesem wahnsinnigen Stress, den wir haben. Also insofern, ja, man kann Hormone messen, aber man muss sich immer klar machen, dass am Ende die Hormone auch nur anzeigen, dass etwas nicht stimmt und man weiter, so wie du es machst in der Epigenetik, auch nach der oder in der funktionellen Herangehensweise nach den Ursachen forscht. Ja, woran liegt das dann? Und da kann uns ja kein Arzt helfen, sondern wir selbst müssen jeden Morgen entscheiden, was wir uns auf den Teller packen. Ja, ob wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder mit dem Auto. Ob wir früh schlafen gehen oder bis nachts Netflix gucken, all das beeinflusst doch unsere
Genau,
Gene und unsere
definitiv.
Hormone. Also insofern bin ich ja der Meinung, fang doch erstmal bei dir selber an, bevor du da komplexe Untersuchungen machst. Alles darf sein. Aber vielleicht schaust du auch erstmal, was es schon bewirkt, wenn du einfach anfängst, eine gesunde Schlafroutine zu entwickeln oder anfängst, am Tag 10 Minuten zu meditieren. Probier doch das erstmal und schau, wie dein Körper reagiert. Aber ich weiß natürlich, wenn gravierende Themen vorliegen, Hormonmängel, gesundheitliche Vorbelastung und so weiter, dass es natürlich auch sehr viel schwerer ist, diesen Weg zu gehen und man da natürlich auch gezielte therapeutische und ärztliche Unterstützung erhalten darf und auch suchen sollte. Und das ist meine Überleitung, auch zu dir, Manuel. Du sagtest ja auch, ihr habt dort auch ein Zentrum, ihr macht auch Diagnostik, ihr macht Ausbildung. Erzähl doch gerne mal über dein und euer Angebot.
Genau, also wir bilden Gesundheitscoaches, Coaches, Therapeuten, Ärzte in dem Bereich Epigenetik aus über unsere Firma Healversity. Da kann man sich einfach mal informieren bei uns. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, wenn man medizinisch sich unterstützen lassen möchte, kann man zu uns ins Institut kommen, nach Innsbruck, ins Health Performance Institut und sich dort untersuchen lassen. Aber prinzipiell die meisten Menschen unterstützen wir tatsächlich durch unsere Ausbildung, auch die Laien. Ja? Also Laien können zu uns kommen, es können Therapeuten zu uns kommen, Coaches und Ärzte. Ja.
Ja, also wer gerne mehr über Manuel erfahren möchte, über die Arbeit, über die Angebote, da werde ich auf jeden Fall die Links in die Shownotes setzen, auch dein neues Buch verlinken.
Danke, ja.
Gute Gene anschalten, schlechte Gene ausschalten. Ja. Und danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und ja, uns so spannende Einblicke gegeben hast und vor allem auch gute Impulse, wie wir selbst proaktiv für unsere Gesundheit losgehen dürfen. Danke dir.
Danke dir.